Ja, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Boah, Junge, super lange Pause, aber gut, wird geschnitten. Nee, aber schön, der Vater-Sohn-Podcast. Wir sind in der 21. Folge. Ne?
Das stimmt.
Und das Thema habe ich vorgegeben. Das Thema lautet diesmal, habe ich mir überlegt, Zeit. Und zwar hatte ich gedacht, Zeit vielleicht mit so einem Schrägstrich Alter. Also so, weil man ja, also weil dann kann man ja sozusagen auch wieder so ein Wortspiel machen, ne? Zeitalter und Zeit und Alter.
Ja,
aber vor allen Dingen, also weil.
Der Meister der Wortspiele,
ja. Ja, naja, gut, muss ja, ne? Also, ja. Wofür werde ich denn hier nicht bezahlt, sozusagen?
Dafür. Genau.
Genau. Das stimmt. Wir müssen, also erstmal zwei Sachen vielleicht vorneweg. Zum einen, ich habe auch Zeit ausgewählt, weil ich dachte, es ist vielleicht ein etwas unschuldigeres Thema, nachdem ich da letztes Mal so ausgerastet bin in der letzten Folge und so losgelegt habe. Dann dachte ich, über Zeit kann man vielleicht so ein bisschen unschuldiger reden. Das andere, ja, weil mich Zeit auf verschiedene Art und Weisen interessiert und weil ich eben dachte, Zeit ist ja auch wahrscheinlich eines der großen philosophischen Themen. Also ich kenne das also in der antiken Philosophie, diese Idee mit Zeit als Fluss, ist das Heraklit?
Ja.
Dass man sozusagen nie in diesen gleichen Fluss steigen kann, ja, ne? Ist das ja, das?
Ja. Das ist die doch Zeit sowas. Fließt und dann ist es ein anderer Fluss, weil es anderes Wasser ist und so.
Ja, ja. Und es ist natürlich aus meiner Perspektive klar, dass ich jetzt nicht über Zeit in dem Sinne reden kann, wie jetzt, das ist ich, Astrophysiker oder so oder Physiker, ja. Also dass wir jetzt hier wahrscheinlich nicht. Alles okay? Dass wir jetzt nicht in großem Ausmaß hier über Gleichungen von Zeit reden werden. Also antizipiere ich jetzt mal so. Und dass mich natürlich wie immer bei so Themen die Frage nach der kulturellen Bedeutsamkeit und den kulturellen auch Repräsentationen von Zeit so ein bisschen umtreibt. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon einen Philosoph im Haus habe, der auch schon einige Zeit hier auf dem Planeten verbracht hat, dann kann ich das mal als Thema ins Feld führen. Und du hast dich vorbereitet.
Ich war überrascht, aber ich war zunächst auch ein bisschen irritiert, weil ich zwar ein Philosoph bin, aber Philosophie der Zeit habe ich sehr weiträumig umschifft, weil mir das zu kompliziert scheint. Ich habe dazu Meinungen und auch Kenntnisse, aber wir sind uns völlig einig, dass wir nicht über so komplizierte Zeittheorien sprechen wollen. Und insofern ist dieses genialische Wortspiel von dir mit Zeit-Alter genau das, was unser Thema ausmachen sollte, nämlich sozusagen erfahrene Zeit. Wie man die Zeit als Mensch erfährt. Und dazu kann ich gleich was sagen.
Okay, ja, dann leg doch direkt mal los, weil ich glaube, also diese Sachen, also Zeit und Repräsentation, da wäre halt auch so ein bisschen, also natürlich so eine, also was mir sozusagen auf der Zunge liegt, ist so eine Kritik an der Entgrenzung von Zeit. Also da kann ich, das schließt dann auch vielleicht so ein bisschen nahtlos an das, was letzte Woche hier letzte Session hier passiert ist, letzte Aufnahmesession in dem Podcast. Also sozusagen diese Idee von 24/7, ne? Also von der dauernden, der Prämisse oder der Idee, dass Zeit, also unabhängig von der Tageszeit oder Nachtzeit, halt wir irgendwie also kapitalistische Transaktionen vornehmen können müssen, sozusagen. Und das andere wäre eben Repräsentation von Zeit und Alter. Und da denke ich halt besonders an so, ja, so spielerische Auseinandersetzung mit Zeit oder Dekonstruktion von Zeit. Und da würde mich dann auch mal interessieren, was du dazu denkst.
Ja. Gut, jetzt sage ich erstmal etwas ganz Allgemeines, nämlich ich verstehe mich als Skeptiker. Und auch meine Haltung zur Zeit ist in dem Sinne skeptisch, dass ich gerne zitieren würde, nicht wörtlich, aber dem Sinn nach, einen Gedanken von Augustinus, der dann übrigens auch häufig zitiert wird, nämlich, wenn man mich nicht fragt, was Zeit ist, dann weiß ich es. Wenn man mich aber fragt, was Zeit ist, dann kann ich es nicht sagen. Also Zeit ist ein sehr, sehr seltsames Gebilde und deshalb reden wir über Zeit hauptsächlich in Metaphern. Mhm. Die wichtigste und verbreitetste hast du ja eben schon genannt, nämlich der Fluss der Zeit. Mhm. Darin ist ja eingeschlossen, dass die Zeit nicht wiederkehrt. Mhm. Also ein Moment ist da und dann ist er vergangen. Mhm. Das Zweite, was mir zum Thema Zeit einfällt, ist, dass ich als Kantianer ja Zeit als Formbegriffe verstehe, nämlich die Art und Weise, wie wir unsere Welt ordnen, nämlich in das Nacheinander und das Nebeneinander, also in Raum und Zeit. Mhm. Und dass die Tatsache, dass wir als Menschen die Welt so ordnen, nichts eigentlich sagen muss, über die Struktur der Welt selber. Aber das ist sehr theoretisch und transzendentalphilosophisch und das ist auch kein so spannendes Thema für einen Podcast. Was aber ein spannendes Thema ist, ist der Unterschied zwischen erlebter und erinnerter Zeit. Mhm. Ja, also wenn Zeit besonders, ein bestimmter Zeitraum besonders erfüllt ist, dann scheint es so, dass im Vollzug dieses Zeitraums die Zeit sehr schnell vergeht. Mhm. Wenn man sich aber daran erinnert, hat man den Eindruck, das sei eine sehr, sehr lange Zeit gewesen, weil eben so viel passiert ist. Und umgekehrt gilt, wenn man eine ereignisarme Zeit durchlebt, vergeht sie sehr langsam. Mhm. Aber wenn man zurückblickt auf diese Zeit, dann ist das wie, ja, das ist ja kaum Zeit vergangen, denn es ist ja nichts passiert. Also daraus leite ich jetzt die Berechnung ab, über Zeit mehr auf der Ebene des Erlebens von Zeit zu sprechen. Und da spielt natürlich jetzt auch, und das ist ja bei einem Vater-Sohn-Podcast, sozusagen einem intergenerationellen Podcast, auch naheliegend, dass man darüber spricht, wie Zeit sich den verschiedenen Generationen darstellt. Mhm. Die Plattitüde dazu ist, je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Mhm. Also die erlebte Zeit. Und oder auch die erinnerte, das müsste man noch auseinander dividieren. Jedenfalls, man hat den Eindruck, die Jahre, die Zeit zwischen den Jahreswechseln wird immer kürzer, je älter man wird. So, das sind so die ersten Einfälle. Ich habe da nachher noch eine provozierende These dazu, die ist für heute Morgen.
Na, sehr gut, das brauchen wir. Vielleicht kannst du dann heute mal, also provoziert hast du ja auch letztes Mal. Ich bin nur darauf reingefallen.
Ja, nein, da wollte ich dich mal aus der Reserve locken. Genau. Jetzt bin ich ja ganz unschuldig sozusagen. Ich will einfach mal hören, was du da denkst.
Genau, also ich glaube, ich würde dann anfangen, ich stimme allem zu, was du gesagt hast bisher, das leuchtet mir alles total ein und und ich glaube so, also diese Frage von Raumzeit und wie sich Masse, Energie und Zeit zueinander verhalten im Universum, ich glaube, da können wir schlechterdings nicht gut drüber reden.
Ja, weder also, du noch ich. Ne?
Weder du noch ich. Und ich glaube, was dann so ein bisschen bleibt für mich, also eine These oder eine Idee, die man artikulieren könnte, wäre halt sozusagen, wie sich Vorstellungen von Zeit auch kulturhistorisch verändert haben. Und da ist, glaube ich, eine typische mögliche Unterscheidung, dass man eben zwischen sowas wie Vormoderne und Moderne unterscheidet, dass ich eben, man könnte sozusagen eine Definition von Moderne anstreben, die komplett über Zeit funktioniert, glaube ich. Und das wäre dann die Möglichkeit, also ich glaube, dann würde die Moderne dadurch gekennzeichnet, dass sich Zeit gleichermaßen ausgedehnt hat und komprimiert wurde. Und was ich damit meine, ist, dass eben und man müsste dazu sagen, normalisiert worden ist. Ne? Also was sozusagen die Moderne, glaube ich, technologisch auszeichnet, ist nämlich zweierlei. Jetzt hoffe ich, ich kriege diese komplexen Gedanken irgendwie zusammen. Und zwar das eine. Genau, das eine ist tatsächlich sozusagen Zeiterfassung, also sozusagen aller Weltuhr und so. Und das wird möglich, vor allen Dingen über die technologischen Errungenschaften von Telegrafie. Ne? Also sozusagen man braucht schnelle Kommunikation, um Vereinheitlichung von Zeit und die Etablierung von Zeitzonen zu schaffen.
Yeah.
Also sozusagen, dass es Uhrzeiten gibt in dem Sinne, wird durch den Telegrafen möglich und auch nötig, nämlich in dem Sinne, dass man sowas ja wie, was für uns banal ist, aber sowas wie Zeitabfahrtspläne braucht für Bahnreisen.
Ja, das, zum Beispiel. Ja.
Das wird in der Moderne besonders wichtig und dann und zu diesem Zwecke werden dann im Prinzip auch Zeitzonen eingeführt, weil man natürlich weiß, ne, also der Tag beginnt im Osten ein bisschen früher als im Westen, ne, wegen der Art und Weise, wie die Erde um die Sonne kreist und so weiter und so fort, ne, sich dreht.
Ja.
Und das heißt eben, man vereinheitlicht das in diesem Sinne. Das wird besonders möglich, glaube ich, durch diese Kommunikationsform und nötig durch die Transportform. Und auch, man könnte dann noch sagen, sowas eine Globalisierung des Marktes und sowas, aber das hat jetzt mit Zeit, glaube ich, nicht in dem Sinne was zu tun. Und das, also das wird möglich und nötig. Und in dem Sinne wird natürlich, könnte man jetzt sozusagen ganz naiv sagen, Zeit wird objektiver, was aber, glaube ich, natürlich nicht der Fall ist, sondern Zeit wird standardisiert, ne? Und komprimiert und ausdehnt. In dem Sinne tatsächlich, dass natürlich, Kommunikation wird unmittelbar und schnell.
Ne? Ja, also das stimmt.
Telegrafie sorgt dafür, dass die Zeit, die es braucht, zum Beispiel für eine Aussage, die ich jetzt irgendwo treffe, ja, und die dann dich erreicht, ja, dass die sehr viel kürzer wird. Also in dem Sinne wird Zeit gestaucht, ne, komprimiert. Und Zeit wird auch ausgedehnt in dem Sinne, dass natürlich immer irgendwo Tag ist. Und wenn sozusagen dass ein Effekt dieser Standardisierung von Zeit ist, dass auch immer irgendwo mit Zeit gewirtschaftet wird oder mit Zeit gearbeitet wird, jetzt wirklich im globalsten aller Sinne des Wortes arbeiten, dann wird sie in dem Sinne ausgedehnt. Das halt, also ganz, ich mache jetzt mal ein naives, blödes Beispiel und wenn man sich jetzt vorstellt, so eine Art pastorale Vormoderne, da hat halt jeder Subsistenzfarmer sein Feld bewirtschaftet und hat sozusagen sein Leben getaktet nach den tatsächlichen den Vorgängen auf dem eigenen Hof oder so, ne, hatte da den eigenen Tagesfahrplan. Und jetzt ist es je nachdem so, wenn man dann Weizen in großen Mengen verkaufen will, da kriegt man morgens schon Telegramm mit den entsprechenden Preisen des Marktes oder sowas. Also in dem Sinne ist die Zeit dann ausgedehnt. Macht das Sinn, was ich jetzt gesagt habe?
Also es ist so originell, dass ich da wirklich nochmal drüber nachdenken muss. Ja. Also es ist ein komplexer Gedanke und überrascht mich. Also ich hatte nicht gedacht, dass du da schon so ausgereifte und sehr differenzierte Vorschläge zu machen hast. Insofern bin ich jetzt in der Situation des Lernenden.
Ja.
Ich finde es sehr interessant und spannend. Wie weit ich das jetzt auch genau verstanden habe, musste ich dann im Laufe unseres Gesprächs noch zeigen. Ich finde es interessant. Und es leuchtet mir unmittelbar auch ein. Mein Zugang wäre ein naiverer.
Ja.
Ich glaube nicht nur das, was ich eben gesagt habe über das Älterwerden eines Individuums, ist richtig, sondern auch eine Feststellung, die Kulturphilosophen öfter getroffen haben, nämlich, dass zur Moderne die Erfahrung der Beschleunigung von Zeit.
Ja, ja, genau. Okay, ja.
Ja? Und damit ist gemeint, seit dem 19., frühen 20. Jahrhundert, also auch seit der Telegrafenzeit und so, ja, seit das erfunden und wichtig geworden ist, beschleunigen sich die Veränderungen. Also bei dir war es jetzt über Kommunikation und Interaktion, nicht? War dein Fokus. Und mein Fokus wäre, wodurch sich das Zeiterleben verändert, ist, dass sich die Welt schneller verändert als früher.
Ja, genau.
Also eine Epoche, ja, also ein Zeitraum relativer Gleichheit von Lebensverhältnissen dauerte vielleicht im Mittelalter ein ganzes Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert vielleicht nur noch 50 Jahre. Und ab dem 20. Jahrhundert geht es von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer schneller.
Genau.
Sodass das, was früher noch galt und richtig war, dann jetzt schon überholt ist.
Genau.
Okay. Also, dass wir jetzt zum Beispiel diesen Podcast über Skype aufnehmen.
Genau, ja. Also, das ist auch ein gutes Beispiel, glaube ich. Sorry, bist du fertig?
Punkt,
genau. Weil ich finde, das ist zwei Sachen, fallen mir dazu ein. Das eine ist für alle Nerds da draußen, so Spiele wie so lange Strategiespiele, der Klassiker wäre dann Civilizations von Sid Meier's. Da ist es genau, da passiert nämlich genau das, was du sagst, nämlich in dem Sinne, dass dann das Spiel dafür sorgt, dass die Zeit immer langsamer läuft, also die Jahreszeiten, weil natürlich immer mehr passiert, sozusagen. Und das ist genau das, also die Veränderungen über die Jahreszeiten ist viel vehementer und schneller, je später sozusagen, also je fortgeschrittener die Zivilisation ist. Ich setze das alles hier in Anführungsstrichen, das können die HörerInnen nicht sehen, aber das ist natürlich die, also sozusagen diese Fortschrittskritik, ne, oder diese Kritik an diesen Fortschrittstheorien, die ist diesem Spiel schon begegnet, und ich will nur sagen, ich bin sozusagen mir bewusst, dass das auch ein problematisches Spiel ist, aber genau das, da sieht man das, da ist das gut implementiert und da ist das sozusagen erfahrbar und sogar spielbar, in diesem Sinne, wie du sagst, ne, diese Beschleunigung. Ja. Und es ist auch interessant, dass es dann darüber funktioniert, dass das im Prinzip ja die Jahreszahlen dann langsamer laufen. Ne?
Ja, ja,
also das ist so ein interessantes, vermeintliches Paradoxon von dieser Beschleunigung von Zeit. Dem stimme ich absolut zu, und ich glaube, dass das tatsächlich auch natürlich ein Marker ist. Und das Beispiel wäre dann hier tatsächlich, man stelle sich mal vor, wir hätten jetzt, also Podcasts sind ja eh ein neues Phänomen, aber das wäre eben vor 15 Jahren noch nicht gegangen, was wir jetzt machen im Prinzip.
Ja,
das ist richtig. Ne? Also das ist eine ziemlich, also diese Technologie, auch mit Bildtelefonieren, FaceTime, was jetzt ja schon sehr gewöhnlich geworden ist, das hat sich schon nicht mal in meiner Lebenszeit erst etabliert, ne? Weil die erste Hälfte meines Lebens gab es noch nicht mal Handys. Ne? Daran sieht man,
wie alt du schon geworden bist.
Das sieht man vor allen Dingen. Ja. Ja, und ich bin natürlich auch diese magische 42 Jahre alt. Das ist ja auch die Antwort auf alle Fragen des Universums. Das ist ja die 42.
Habe ich gelesen im Face. Du ein paar Freunde sich darüber unterhalten, die alle 42.
Genau. Also das auf jeden Fall. Und diese Beschleunigung, da gibt es natürlich auch schon Ideen zu, wie sich das jetzt im Spätkapitalismus oder auch im Zeitalter der Digitalisierung, ne, dann vielleicht nochmal verändert hat oder nochmal beschleunigt hat und so. Also die Beschleunigung der Beschleunigung und so.
Ja, gut, also da stimmen wir ja oft mal überein.
Total.
Ich will aber jetzt so einen Gedanken ins Spiel bringen, bei dem ich nicht weiß, ob du diesen Weg mitgehen kannst. Nämlich, also ich habe mich viel beschäftigt mit der sogenannten Münsteraner Schule. Das ist der Gegenpol zur Frankfurter Schule. Ja. Und während die Frankfurter Schule ja als progressiv galten, waren dann entsprechend die Münsteraner die Konservativen. Und ich war in Daueropposition zu den Münsteraner Philosophen. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich aus dieser Daueropposition so etwas wie eine schrittweise Annäherung meiner Philosophie an deren Denken ergeben. So, lange Vorrede. Was ich ins Spiel bringen will, ist der Begriff der Kompensation.
Ja.
Also die These ist, Menschen sind nicht von Natur aus darauf ausgelegt, alle Beschleunigung klaglos hinzunehmen. Also die Beschleunigung der Veränderung, die rasante Veränderung der Welt ist für die modernen Menschen zunehmend eine Belastung. Und sie versuchen, dem entgegenzuwirken. Da sie die Zeit nicht und die Veränderungsgeschwindigkeit nicht ändern können, machen sie etwas stattdessen. Und etwas stattdessen tun heißt für Odo Marquardt, den ich hier zitiere, zum Beispiel die Erinnerungskultur besonders in den Vordergrund stellen. Also je schneller sich die Welt verändert, umso mehr neigen Menschen dazu, zum Beispiel nostalgische Handlungen zu vollziehen, wie Museen zu besuchen, Museen gründen, historische Jahrmärkte oder überhaupt sozusagen persönliche und soziale Identität zu kultivieren, indem man nostalgisch an Dingen festhält, die früher, als man gerade erwachsen geworden ist, besonders wichtig waren. Also wir haben, das wäre die These, wir haben ein zwiespältiges Verhältnis zu dieser Beschleunigung. Einerseits erleichtert sie vieles in unserem Leben, also internationale Kommunikation, internationales Reisen, internationales Wirtschaften werden durch diese Beschleunigung erleichtert. Andererseits aber sind wir eigentlich keine Wesen, die rasant leben möchten, denen es nicht schnell genug anders werden kann, sondern eher Wesen, die es ganz gerne auch so haben, wie sie es gewöhnt sind. Und da es sich ändert, müssen sie sich sozusagen Räume schaffen, in denen das Gewohnte erhalten bleibt. Das sind Erinnerungsräume und nostalgische, ja, Riten und Feste, das hatten wir ja auch schon mal. Ja? Also ähnlich wie wenn sich die Vorstellung der Einheit einer Nation auflöst, dann feiert man kompensatorisch besonders viele Nationenfeste. Ja? So etwas, also das gehört meines Erachtens dazu. Wir haben ein kompliziertes Verhältnis zur Zeit. Das ist eine schwierige Beziehung und gerade die Beschleunigung der erlebten Zeit macht uns zu schaffen. Daran glaube ich inzwischen.
Okay, ja, interessant. Also es gibt analoge Thesen, dass, also in meinem Bereich tatsächlich, also da hat anscheinend jemand seinen Marquardt gelesen, nämlich ein Herr mit dem Namen Simon Reynolds hat ein Buch geschrieben, das heißt Retromania, das werden auch einige der Hörerinnen hier kennen. 2012 ist das, glaube ich, erschienen und da geht es eben genau darum, wie sozusagen im digitalen Jetzt mit all diesen schönen Zukunftstechnologien, so hat man es ja früher noch genannt, ne?
Ja.
Die vor allem dazu benutzt werden, die analoge Vergangenheit ins digitale Jetzt zu holen, ne? Also in Form von Playlists und Online-Archiven und so. Und Netflix ist ja auch so ein Beispiel, ne? Also immer wieder liest man ja auch diese Texte dann darüber, dass also bei diesen Streaming-Plattformen dann auf einmal wieder die Serien aus den 90er Jahren die meist geguckten sind, ne? Also Friends hat da so ein Revival erlebt, sodass eine ganze Generation quasi nicht in der Zeit, in der das eigentlich lief, also was weiß ich, ich glaube von 94 bis 2002 oder so, Friends geguckt hat, sondern eben jetzt 20 Jahre später und das irgendwie, das also so ein quasi, fast so ein archivarisches Projekt ist, ne? Also so,
ja.
Ne? Und aber natürlich gleichzeitig genau vielleicht diese Funktion erfüllt für unsere Generation, also da würde ich jetzt mal sagen, so Leute, die, also ich finde, das ist auch interessant, zu sehen, dass halt so meine Generation ist ja so ein bisschen diese Dazwischengeneration. Also wenn man jetzt liest über die sogenannten Digital Natives, also die ja. Generation, die von Anfang an sozusagen im digitalen Raum, vor allem im Internet halt, sich heimisch gefühlt haben, da zählen wir halt irgendwie manchmal dazu, manchmal nicht. Also normal ist der Cut-Off-Point so 1980, da wäre ich ja zum Beispiel dann gerade nicht mehr drin. Und ich finde, das sieht man auch. Also ich würde sagen, für so die Leute, die ich von früher kenne, die so meines Alters sind, das teilt sich so in zwei Gruppen auf. Die diesem ganzen ne, Digitalen sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen und da auch im Prinzip gar nicht mitziehen. Shoutout so an meinen Bruder zum Beispiel, ne, ja. Der keine Internetpräsenz hat, an andere Jugendfreunde, ne, die also zum Digitalen eigentlich jetzt erst kommen, über so eine Notwendigkeit im beruflichen Alltag, ne? Aber wo das, die zum Beispiel, und da auch bezeichnend, die halt aufgehört haben, zum Beispiel digitale Spiele zu spielen mit dem Erwachsenwerden, ne? Während andere, das glaube ich jetzt so wie ich, werde das jetzt wahrscheinlich mein Leben lang machen, auch wenn ich im Altenheim spiele, ich noch Computer so ungefähr, ne? Oder Konsole. Wahrscheinlich dann mit so einer 3D-Brille, Virtual Reality-Brille. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, diese Theorien gibt es auch. Ich finde es immer, also ich kann natürlich weniger dazu sagen, also zu dem Befund über diese Retromanie, ne, um die es da geht, ja. Da kann man schon sagen, ich glaube, das ist aber so, da würde ich immer sagen, das ist gar nicht so sehr Teil des Gegenwärtigen. Also da würde ich immer vorsichtig sein. Ich glaube, so eine Retromanie ist einfach in Popkultur eingeschrieben, immer schon. Popkultur erinnert sich immer an Popkultur, seitdem es Popkultur gibt. Aber das wäre ein Zeichen der Moderne, meiner Meinung nach. So der
ja, da stimme ich zu.
Und, genau, und ja, also der macht so ein Argument, dass das besonders mit der digitalen Kultur zusammenhängt. Das hat, glaube ich, mehr damit zu tun, dass man es jetzt kann und dass man es teilen kann und dass es einfacher geworden ist. Blablablub, ist aber auch egal. Also das ist sozusagen ein Marker für Moderne. Und ich kann, du wirst es mir verzeihen, natürlich jetzt nichts sagen über die Münsteraner Schule, in dem Sinne, dass ich nicht sagen kann, ob sozusagen, ich sage ja ungern Sachen über das Menschsein, sozusagen.
Ja, also das weiß ich.
Ne, das, also ich kann halt nicht jetzt.
Das gärt sagen. Dich in gewisser Weise.
Ja, ich finde, das ist halt, das sollen die Philosophen machen. Ne? Also, ja. Ne, aber ich kann es eben nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob die Beschleunigung uns zu schaffen macht und wir deshalb sozusagen retromanisch werden. Ne? Das weiß ich nicht. Also da kann ich nichts zu sagen. Und ich glaube, da bräuchte es vielleicht dann auch mehr als die Philosophie. Da bräuchte es dann auch die Ethnographie und die Soziologie oder so, um das
irgendwie. Ja, das stimmt. Ja? Ich spreche ja hier in dem Podcast nicht nur als Vertreter einer Generation, sondern eben auch als Philosoph. Und dann fällt einem sowas ein. Das ist ein schöner Begriff, Retromanie. Mhm. Und zwar ist das deshalb ein schöner Begriff, weil Manien sind ja psychische Störungen, nicht?
Genau, ja.
Und deshalb, ich verwende in meiner Kulturphilosophie einen neutraleren Begriff, nämlich Nostalgismus. Also Nostalgie, finde ich, ist ein normaler Zustand.
Naja, jeder ist Menschen,
jetzt auch. Menschen sind nostalgisch. Mhm. Und Nostalgismus wäre dann eine Übertreibung dieser Tendenz. Mhm. Aber das würde ich noch nicht als manisch beschreiben. Mhm. Mir leuchtet Folgendes ein. Und da gibt es empirische Befunde. Dass die Gründung von Museen, der Besuch von Museen, die Etablierung von historischen Jahrmärkten, die Wiederentdeckung von lokalen Festtraditionen in den Jahrzehnten seit 1970 drastisch zugenommen hat. Und im gleichen Zeitraum ist die technische Veränderung besonders beschleunigt worden. Insbesondere natürlich später dann durch Digitalisierung, aber es fing schon an mit den Kommunikationsformen. Also insofern, man kann sagen, da gibt es vielleicht, das ist ein Zufall, aber Philosophen neigen dann dazu, diesen Zufall nicht als Zufall zu interpretieren, sondern als eine Art Verhältnis, das sich gegenseitig bedingt. Und meine Haltung dazu ist, Nostalgismus ist problematisch. Und meine Haltung ist ferner, auch Utopismus ist problematisch.
Ja, haben wir schon drüber geredet.
Da haben wir ja schon drüber geredet und ich bin ja ein Präsentist. Ja. Ich glaube, man soll sich auf die jeweilige Gegenwart konzentrieren. Und dazu habe ich jetzt das eben schon angekündigte, die eben schon angekündigte These. Ich glaube, man könnte dafür argumentieren, dass es Zeit, so wie wir uns das normalerweise denken, nämlich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, nicht in diesem Sinne gibt. Dass, wenn wir über Zeit sinnvoll reden, wir eigentlich nur die Zukunft meinen können. Denn die Gegenwart ist sozusagen ein erdachter Moment, in dem die Zukunft zur Vergangenheit wird. Also existiert eigentlich streng genommen die Gegenwart nicht. Und die Vergangenheit ist nicht mehr in dem gleichen Sinne zeitlich. Denn sie ist ja erstarrt. Nicht? Das, was passiert ist, ist ein Faktum. Da fließt nichts mehr. Da ist etwas geschaffen worden. Ja. Und insofern, erinnerte Zeit ist eigentlich nicht mehr Zeit. Denn da fließt ja nichts mehr. Da haben wir sozusagen einen Block von geronnenem Sartre, also sozusagen verfestigt.
Materialität,
bloße Materialität. Während das einzige Moment in dieser Zeit-Trias, ja, mit den Ekstasen der Zeit, sagen wir dann, das wirklich mit der verbreiteten Metapher des Fließens sinnvoll verbunden werden kann, ist die Zukunft. Die Zukunft fließt auf uns zu. Also wenn wir über Zeit reden, reden wir sozusagen eigentlich über die uns verfügbare Zeit und betrachten sie als den Raum, in dem wir noch handeln können. Und das, was wir gehandelt haben, fällt in gewisser Weise aus der Zeit raus. Ist unverfügbar. Wenn ich jetzt heute lauter Mist erzähle, ja, dann ist das geschehen. Dann kann ich das zwar noch korrigieren in unserem nächsten Podcast, aber es bleibt als das, was ich gesagt habe, unverfügbar. Es kann nicht mehr nicht gesagt werden und nicht gesagt worden sein.
Ja.
Insofern meine ich, wenn man ganz ehrlich ist, reden wir hier über die Art und Weise, wie Menschen Zukunft erleben.
Ja, also ich glaube, das leuchtet mir total ein, sozusagen als philosophischer Gedanke über das in der Welt sein, ne,
ja,
von uns. Und dann ist, glaube ich, dann kommt halt vielleicht als, wo heute wird's, aber heute ist heavy lifting, du. Also dann kommt halt eben hinzu, glaube ich, dass natürlich die Vergangenheit in ihrer Materialität dann wieder eigentlich erfahrbar ja nur wird über Erzählungen.
Ja,
ist dann die weitere Komplikation, dass ja, also Selbsterinnerungen sind ja Formen von Selbsterzählungen, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Und wenn man jetzt sagt, dann kommt ja die zusätzliche Komponente der erzählten und der zu erzählenden Zeit sozusagen, ne? Ja. Also mit rein, also dass sozusagen die Vergangenheit ja trotzdem nur in der Gegenwart, also in dem Erzählen, in dem Akt des Erzählens als präsentisch, ne, wieder erlebbar wird, mit all den Problemen, die das eben mit sich bringt. Und da wäre ich in dem Sinne, bin ich da nämlich skeptisch und du ja bestimmt auch, dass man also erlebt es ja auch nur ganz schlecht, also sozusagen, du hast es eben faktisch genannt, also man wird dieser Materialität der Vergangenheit eigentlich in der Erzählung nie gerecht. wegen der Erzähl- und Selektionsprozesse, der Limitation von Sprache, natürlich der dem Problem unserer Psyche und wie sich das zu Erinnerungen verhält und so. Und insofern ist es tatsächlich, finde ich, also da ist es dann so, im Erzählen wird Zeit ja dann besonders tricky.
Ja, also ich meine, tatsächlich ist das jetzt heute ein sehr intellektueller Podcast und ich hoffe, dass wir die Leute nicht allzu sehr irritieren. Aber nun haben wir nochmal damit angefangen und jetzt will ich es auch konsequent zu Ende machen. Ja, ich habe mich sehr viel beschäftigt mit Erinnerung, Theorie der historischen Erfahrung entwickelt und die Skepsis, die du da hast, die teile ich. Und die steht in einem komischen Verhältnis zu dem Satz, den ich eben gesagt habe, das Vergangene ist faktisch.
Genau, ja? Das klingt ja so.
Ich glaube, das stimmt im Sinne von unverfügbar. Das Geschehene ist geschehen. Man kann es nicht im Nachhinein ungeschehen machen. In dem Sinne gilt der Satz. Aber das Unverfügbarsein hat noch einen anderen Aspekt, nämlich tatsächlich reden wir ja über Vergangenheit. Tatsächlich erinnern wir ja das Vergangene. Und das ist dann wieder von vielen subjektiven und sozialen Bedingungen und von Zufälligkeitsfaktoren abhängig, sodass man sagen kann, paradoxerweise hat jede Generation ihre eigene Geschichte, ihre eigene Geschichtserfahrung. Nicht? Und zwar deshalb, weil sie das Vergangene aus dem Lichte der jetzigen Gegenwart sieht, sodass man sagen kann, was meine Eltern, also deine Großeltern, über das 19. Jahrhundert und den Ersten Weltkrieg gedacht haben, ist notwendig etwas anderes als das, was ich darüber gedacht habe, weil ich aus einer anderen, späteren Situation das beurteile, sodass die Spätfolgen, die meine Eltern noch nicht haben sehen können, mit in den Kalkül und die Bewertung der Vergangenheit einzieht. Und dann kommen noch die ganzen Subjektivitätsprobleme und dass man sich gerne auch was vormacht, wenn es um die eigene Geschichte geht, dass man die Erinnerung so auswählt, dass man in der Erinnerung nicht unnötig schlecht dasteht und all diese Dinge. Also, einerseits ist die Vergangenheit unverfügbar im Sinne von, sie steht fest. Andererseits aber können wir sie nie greifen, weil wir sie immer unter Auswahlprinzipien, und zwar unter psychologisch motivierten oder sogar ideologisch motivierten Auswahlkriterien sehen. Sodass jemand, der zum Beispiel ein Kommunist ist, natürlich die Geschichte der sozialen Bewegungen anders interpretiert als ein strenger Vertreter des Kapitalismus oder so. Ja? Und das gilt auch für Privates, sodass es ganz erstaunlich ist, ja, um jetzt von diesem hohen Ross mal in die existenziellen Niederungen einzusteigen, sodass es ganz erstaunlich ist, dass Menschen, die ein ganzes Leben miteinander verbracht haben und auch verbringen, wenn sie Teile aus ihrem gemeinsamen Leben berichten, sich da oft gar nicht einig sind.
Ja, genau. Ja, wenn man die separat aufschreiben lassen würde, ne, dann kommen unterschiedliche Sachen dabei raus.
Ja.
Wir sind uns heute sehr einig. Auch da finde ich, das ist natürlich, da sind wir uns anscheinend, da sehen wir voll Auge zu Auge, wie die schlechte Übersetzung aus dem Englischen ist. Irgendwie see eye to eye hier. Also das glaube ich auf jeden Fall. Das Einzige, was ich dann jetzt noch beizutragen hätte, das hatte ich schon so halb angekündigt, ist eben diese Idee von 24/7. Da kann ich aber auch, das kann ich auch in die Shownotes tun, weil da gibt es ein schönes, kurzes Buch von einem Herrn Jonathan Crary. Und das hat im Englischen einen schönen Titel, im Deutschen aber auch. Das heißt im Englischen nämlich Late Capitalism and the End of Sleep. Also da geht es eben genau, und da in dem Sinne um eine Entgrenzung der Zeit, dass wir im Prinzip, also dass man irgendwann, also da gibt es dann diese Idee, dass man versucht, für 24 Stunden den Tag lang hell zu halten. Ne? Also der sieht sozusagen zum Beispiel diese diese Zeitumstellung, die wir jetzt ja gerade wieder erfahren haben, also diese Urumstellung als so ein Schritt Richtung Entgrenzung, dass man irgendwann versuchen wird, die Erde den ganzen Tag, das ganze Jahr um hell zu halten,
damit man immer schön arbeiten kann, ja.
Damit man immer schön arbeiten und oder konsumieren kann. Und im Deutschen hat das auch einen super Titel, weil es auf so einen Film anspielt, nämlich heißt es Schlaflos im Spätkapitalismus. Ich tue es, es gibt ja Schlaflos in Seattle. Ich
tue es in die. Ist ein anrührender Film.
Ja. Und der ist auch nicht so super gealtert. Aber da geht es ja auch um diese Technologie mit dem Internet, glaube ich. Ne? Das ist ja so eine frühe Internet. Oder die schreiben sich Briefe oder schreiben sie sich Mails, glaube ich. Das ist so eine frühe.
Mails schreiben die.
Genau, die schreiben sich E-Mails. Das ist im Prinzip eine frühe filmische Auseinandersetzung mit dem Phänomen E-Mail. Ja, also auf jeden Fall sind das eben Gedanken, die mag man jetzt mehr oder weniger plausibel finden. Aber das ist sozusagen tatsächlich auch tatsächliche harte und faktische Bestrebungen gibt, sozusagen die Zeit immer verfügbarer zu machen oder so, ne, also aus Wirtschaftsinteressensgründen. Und das ist so ein bisschen, also in dem Sinne könnte man Zeit nutzen gegenüber auch noch skeptisch sein. Und ansonsten, ansonsten weiß ich nicht, also Alter. Ja. Ich bin ja, also ich hatte auch gedacht, Zeit und Alter, weil ja auch in unserer Tagline von dem Podcast steht ja auch Sohn mittelalt und Vater alt und so. Und da frage ich mich so ein bisschen, also wie ist denn dein Zeitempfinden? Hat sich das tatsächlich auf die Art und Weise im Alter beschleunigt? Weil ich finde eigentlich, dass es bei mir viel weniger, also bin ich ja nur mittelalt bisher, aber dass es bisher eher so ist, dass es einfach von so verschiedenen Faktoren abhängt. Jetzt nicht bloß vom Alter, sondern natürlich auch von. Also ich meine, das Beispiel ist ja immer diese Corona-Pandemie. Hat sich da die Zeit verlangsamt oder beschleunigt? So, ich kann es noch nicht mal sagen.
Ah, ja, oh ja, jetzt hast du viele Fässer aufgemacht und ja. Ich kann einfach die Klappe nicht halten und muss jetzt zu allen diesen Dingen was sagen. Okay. Zunächst einmal zu dem letzten. Was ich real erlebe, ist, dass, wie ich das eben auch wörtlich gesagt habe, dass mir jetzt subjektiv die zeitliche Distanz zwischen zwei Silvesterfeiern immer kürzer erscheint. Mhm. Ja? Und das ist sozusagen dieses Phänomen, dass man im Älterwerden das Gefühl hat, die Zeit vergeht schneller. Ja. Das kann auch damit zu tun haben, dass einem Zeit wertvoller wird. Ja? Also das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Je weniger es von etwas gibt, umso wichtiger und wertvoller ist es einem. Und das ist nun ein Faktum, dass Menschen ja nicht beliebig alt werden, sodass, wenn man schon über 70 ist, wie das ja bei mir der Fall ist, man das Ende kommen sieht. Zwar nicht, also in meinem Falle nicht in dem Sinne, dass es auf mich zurast, aber doch, also ich kann den Gedanken nicht verdrängen, dass sozusagen die letzten Dekaden angefangen haben. Und dass deshalb die Zeit wertvoller wird. Und weil sie wertvoller ist, bedauert man mehr, dass schon wieder so viel davon vergangen ist. Ja, das ist, glaube ich, für mich das wichtigste Erlebnis in dem Zusammenhang. Das andere ist, ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zum Älterwerden. Und das kann man wie folgt beschreiben. Auch ein schöner Satz, den ich mal irgendwo gehört habe. Alle wollen alt werden, aber keiner. Nein, alle wollen lange leben, aber keiner will alt werden.
Genau, das ist
ja?
Das.
Ja, alle wollen lange leben, aber keiner will alt werden. Das habe ich nicht. Also ich betrachte das Altwerden nicht, also noch nicht, vielleicht mit den Gebrechen, wenn sie denn zunehmen, ändert sich das. betrachte das Altwerden nicht im Wesentlichen als ein trauriges Schicksal, sondern zunächst einmal als ein Geschenk, als ein Geschenk von Zeit. Es hätte ja sein können, dass ich schon verstorben bin. Also wir haben ja viele Freunde jetzt in den letzten Jahren verloren, die sogar zum Teil noch jünger waren als ich. Also nein, ich betrachte das nicht hauptsächlich als Last, sondern hauptsächlich als geschenkte Zeit. Aber ich sehe durchaus, dass vieles mühsamer wird. Also die erlebte Zeit ist in dem Sinne auch eine Zeit zunehmender Mühsal. Ich konnte früher zum Beispiel länger arbeiten, ja, als heute. Und als du eben diese kapitalistische Perspektive eröffnetest, dachte ich, hoffentlich geraten wir nicht wieder in den Strudel, in dem wir beim letzten Mal geraten sind. Insofern würde ich über diese kapitalistische Perspektive und das Wirtschaften und dergleichen lieber nichts sagen. Aber was sozusagen die Ausdehnung der Lebensmöglichkeiten durch die Modernisierung, die technische Modernisierung der Welt betrifft, will ich noch ein Bekenntnis machen. Und das zeigt vielleicht, weiß ich aber nicht, vielleicht zeigt es auch den Unterschied unserer Generationen. Es ist für mich typisch, im Unterschied übrigens zu deiner Mutter, und insofern stimmt das mit den Generationen schon gar nicht, dass ich erst einmal alle Neuerungen problematisch finde. Also ich sehe zunächst einmal, wenn irgendein neues technisches Mittel, Hilfsmittel auf dem Markt ist, gar nicht ein, warum das sein muss. Und erst wenn ich mich dran gewöhnt habe, bin ich dann ganz begeistert. Hm. Ah, das gilt für den Computer, das gilt für E-Mails, das gilt für jetzt also Skypen und Vergleichbares. Und da frage ich mich jetzt persönlich, woran liegt das? Und ich vermute jetzt, dass es an dem liegt, was wir eben besprochen haben, nämlich ich fühle mich sicherer in der Welt, so wie ich sie gewohnt bin. Mhm. Und habe ein bisschen Sorge, dass ich mich an die veränderte Welt schlechter gewöhne und dass ich vielleicht auch in der veränderten Welt mich als weniger kompetent erweisen werde. Mhm. Und deshalb denke ich, naja, auch das, auch den sogenannten Fortschritt, sollte man mit Vorsicht genießen. Hm. In diesem Sinne bin ich latent ein Konservativer, aber ich bin sozusagen offen genug, um mich dann doch versuchsweise darauf einzulassen. Hm. Und dann stelle ich fest, es gefällt mir. Ja, wie auch Podcast. Also das war ja für mich kein besonderes Thema, bevor du diesen Vorschlag gemacht hast. Und jetzt habe ich einen großen Gefallen dran gefunden.
Ja, aber ich frage mich, ja, und ich frage mich, also ich glaube, da hast du das total das Wichtige gesagt. Also mein persönliches Empfinden wäre da genauso wie deins. Ich glaube, bei vielen Leuten, die so eine Skepsis an den Tag legen gegenüber Neuerungen, ne, spielt sich vielleicht zweierlei ab. Jede Neuerung zeigt einem natürlich, oh, jetzt gibt's wieder was Neues, ergo bin ich auch schon wieder älter, sozusagen, ne? Also das ist ja sozusagen auch eine, also immer eine Metapher oder ja, oder schafft immer dieses Faktum, dass wieder Zeit vergangen ist, weil etwas Neues da ist. Und das andere ist, glaube ich, tatsächlich auch das mit diesem Kompetenzverlust. Also ich finde, das sieht man ja auch, also das sieht man ja in Deutschland sieht man das ja sehr verbreitet und auch so in der deutschen Politik und in der deutschen Wirtschaft, dass immer so diese älteren Herren, diese Silberrücken immer meinen, sie wissen alles und es muss immer weiter so laufen, wie es bisher gelaufen ist. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu, also da hängt zum einen natürlich reale Macht dran und zum anderen aber auch natürlich die Sorge um die, um den Verlust der eigenen Kompetenz, ne? Also ich glaube,
ja,
in dem Sinne ist es halt immer, Und ich glaube, also es ist ja auch eine der großen Erzählungen unserer Zeit, ist ja tatsächlich, dass sich die Menschheit über diese technologischen Errungenschaften in mancherlei Hinsicht selber abschafft. Also zum Beispiel als Arbeit, ne, dass Roboter uns ersetzen und Automatisierung und so weiter. Und ich glaube, dass das künstliche Intelligenz und so, das sind ja diese großen Themen. Und dass da bei manchen so eine Skepsis herrscht, auch weil sie nicht wissen, wie man selber damit umzugehen hat, das finde ich, ist, ich erlebe das eben auch bei den, ja, bei den Kolleginnen, die jetzt so langsam, sage ich mal, Richtung Rentenalter gehen, die, da merkt man natürlich, dass die Erfahrung mit der, ja, auch jetzt durch die Pandemie, ne, mit dem digitalen Unterrichten und so weiter, was da alles gefragt war, dass da natürlich dann ist man schnell als Professorin auf eine Art und Weise gefragt, die dann halt eben über die eigenen ja sehr stark etablierten Kompetenzen dann hinausgehen. Und da ist, glaube ich, dann die Sorge, ne, pronunziert, dass man irgendwie da versagt. Und wer gibt ja, sich schon gerne, ne, wer gibt sich schon gerne die Blöße? Und ich meine, ich merke das tatsächlich auch, weil es natürlich auch so, ich meine, alle ZuhörerInnen meiner Generation wissen jetzt, was ich meine. Also es ist ja auch so, also wie ihr FaceTimet oder so, dass man halt immer nur eure halben Gesichter sieht und so, ne? Und dass man sich aus Versehen anruft und so. Das ist ja so für unsere Generation, also das ist immer so lustig, ne? Weil man so denkt, aber ihr seht doch auch das Bild, was ich sehe. Warum seht ihr nicht, dass ihr nur halb reinguckt oder viel zu nah seid oder so? Ne? Diese Sachen. Und man findet das dann lustig. Und ich merke auch, teilweise hört dann da der Spaß auf. Also du bist ja sehr selbstironisch und sehr humorvoll. Aber manchmal kannst du in diesen Momenten auch so ein bisschen, sage ich mal, pingelig werden.
Ja, empfindlich.
Empfindlich, das meine ich.
Gut, ja, gut. Das hat, wie du richtig gesagt hast, natürlich damit zu tun, dass man nicht freudvoll zur Kenntnis nimmt, dass man jetzt das wieder nicht hingekriegt hat. Ja?
Ja,
ein gutes Beispiel dafür ist das Folgende. Also als diese Pandemie losging, habe ich meine Lehre zunächst unterbrochen, weil ich keine Lust hatte, dieses Experiment mit Zoom über mich ergehen zu lassen. Und zwar aus dem Grund, weil es mir erstens lästig war, diese technische Einrichtung da machen zu müssen. Und zweitens, ich auch dachte, na ja, also wie man Face-to-Face lehrt, das weiß ich seit 50 Jahren, mache ich das. Aber wie man das jetzt über so eine Art Face, über eine Art Skype-System macht, mit 20 Leuten, die sich zugeschaltet haben, mit oder ohne Kamera oder auch, also das war mir unheimlich. Und dann aber zeigte sich die andere Seite, nämlich ich wollte auch nicht aufhören mit dieser Lehrtätigkeit, wenn mir das so wichtig ist und Freude macht. Und dann habe ich mich auf dieses Experiment eingelassen und ich bin irgendwie auch ganz stolz, dass es mir gelungen ist, auch auf diese Weise zu lehren. Ja. Aber jetzt kommt wieder der andere Gegenschlag. Ich habe 50 Jahre lang anders gelehrt und daran bin ich gewöhnt und da fühle ich mich heimisch. Okay. Sodass ich jetzt sehr froh bin, dass ich jedenfalls im Sommersemester wieder Präsenzveranstaltungen machen kann. Ob das dann im Wintersemester wieder möglich ist, weiß man auch nicht. Aber dann weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dann noch nicht mal wieder eine Pause mache. Also, ja, das Vertraute, und das ist ja schon ein Thema, das hier in dem Zeit-Podcast wichtig ist, das Vertraute ist auch das, worin wir uns heimisch fühlen. Und du hast recht, ja, wir, also sowohl deine Mutter als auch ich, zeigen gewisse, sagen wir mal, Inkompetenzen in der Bewältigung dieser modernen Kommunikationsstrategie.
Nee, vor allen Dingen, ja, aber ich finde, die Inkompetenzen sind bei euch überhaupt nicht. Was mir dann mehr auffällt, ist halt die Empfindlichkeiten. Also ich finde, die Empfindlichkeit ist viel, viel auffälliger und augenscheinlicher als die Inkompetenz. Ich finde, also ich glaube, das ist natürlich das, also jetzt ein Appell an meine Generation, wir müssen natürlich auch viel verständnisvoller sein eigentlich, weil es genau weil diese Technologien, schon wir müssen uns ja damit vertraut machen. Also wie viel muss ich halt googeln, um Funktionen von einem Telefon oder so rauszufinden? Und vieles weiß ich dann auch nicht und finde das per Zufall raus oder so. Ich kann ja auch nicht wirklich mit Computern arbeiten in dem Sinne, dass ich da was reparieren könnte, wenn was nicht funktioniert. Also ich kann nicht ins Betriebssystem mich einloggen und da rumprogrammieren. Und wer kann das schon? Ne? Das ist ja eine absolute Minderheit der Leute auf der Welt, die das überhaupt noch verstehen.
Ja, aber die laufen dann auch rum, als ob sie die Welt erfunden
hätten. Das auf jeden Fall. Aber für uns Benutzer, natürlich ist es so, dass ihr euch da noch mehr dran gewöhnen musstet. Ich meine, ne, ist ja klar, je länger und vertrauter man mit etwas ist, desto größer dann die Umgewöhnung. Aber deshalb, da müssten wir als Generation verständnisvoller sein. Aber es ist halt auch so lustig. Und das wiederum ist natürlich dann, das ist das, was ich bemerke, weil ihr sonst, also ich meine, ja, ich finde, gut, die Mama, die hat so Themen, da ist sie empfindlich, aber du bist ja eigentlich sehr unempfindlich und auch ironisch, selbstironisch. Und das merke ich dann schon immer, also ich halte mich da jetzt auch immer sehr zurück, weil ich schon weiß, wenn es jetzt um diese Sache geht und auch so um deinen Computer, dann
versuche ich dann immer. Ja, das ist eine wunde Stelle. Pass auf, aber ich will diesen Podcast nicht beschließen, ohne einen kleinen Gegenschlag auszuholen. Cool. Ich leite den etwas umständlich ein. Ich lese gerade ein sehr, ja, in meiner Sicht sehr spannendes Buch, sehr dickes übrigens, von Bodo Pirschhoff, einer meiner deutschsprachigen Lieblingsautoren. Und da geht es unter anderem, aber wirklich nicht hauptsächlich, um den massiven Gebrauch von Smartphones. Ja. Und dass Leute bei jeder Gelegenheit fotografieren. Und jetzt sage ich dazu Folgendes. An diesem kleinen Beispiel kann man auch die Tücken dieser Leichtigkeit sehen. Früher war Fotografieren ein komplizierterer Vorgang. Ja, da musste man alles Mögliche einstellen und man hatte dicke Apparate und ja, und dann musste man Belichtung und alles war wirklich schwierig. Deshalb machte man solche Sachen auch mit einer gewissen Sorgfalt. Und was ich feststelle ist, es wird zwar jetzt eine Menge fotografiert, also eine Unmenge von Fotos produziert, aber sehr, sehr viele Fotos, die man zufällig so geschickt bekommt, sind fotografisch unterirdisch. Oh. Ja? Das, glaube ich, hat wirklich etwas zu tun mit, wir machen schnell mal ein Foto, das ist ja wie einatmen und ausatmen. Und deshalb nennt übrigens Bodo Kirchhoff dieses Gerät das Allerweltsgerät. Ja. Ne? Also, weil man erstens damit allerhand machen kann, aber weil es auch sozusagen an Bedeutung verloren hat, was man damit macht, weil man kann ja 100 Fotos machen, wo man früher sorgfältig genau eines machte, das musste dann auch stimmen. So dass es Leute gibt, die ich jetzt hier nicht beim Namen nennen möchte, die zum Beispiel ihre Kinder sehr oft von hinten fotografieren. Na, das käme das wäre in früheren Zeiten, ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater, der sehr viel fotografiert hat, auf die Idee gekommen wäre, Personen von hinten zu fotografieren.
Ja, das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass es für viele eine Möglichkeit darstellt, dann die Kinder unerkannt ins Internet zu stellen, zum Beispiel. Da muss man auch sozusagen die medialen
Affordances. Darin zeigt sich wieder, ne, dass ich in dieser Welt nicht so zu Hause bin. Also ich komme ja auch nicht auf den Gedanken. Also ich komme wirklich nicht auf den Gedanken, obwohl ich seit Jahrzehnten auch irgendwie seit einem Jahrzehnt in Facebook bin, Fotos von mir da reinzustellen. Ja? Oder von Leuten, die ich fotografiert habe. Also private Fotos.
Nee, und ich glaube, für viele Leute ist es so der Kompromiss, wenn man da sich auf diesen Plattformen bewegt, weil jetzt ja so diese Gewissheit dafür gibt, dass man das nicht, also dass die Kinder im Prinzip noch keinen Willen haben, das zu entscheiden, und dass man dann einfach sozusagen die da offenlegt und natürlich
auch immer sozusagen,
es gibt auch immer so dieses Gespenst von Kinderpornografie und wo die Bilder dann landen und so, und deshalb, wenn man die Kinder halt von hinten fotografiert, dann dann bleiben
ja,
die
dann ist halt, anonym. Ja, ne? Klar. Und ich hatte ich nicht bedacht.
Ja, aber so ist es. Wir sind am Ende, glaube ich, unserer
Konferenz. Ja, im Sinne des Wortes.
Ich äußere mich zu diesem Gegenangriff nicht, aber ich finde auch, das ist natürlich klar. Ja, das ist ein Allerweltsgerät und ich finde auch, also würde ich aber sagen, das sagst du ja auch, es ist ja eigentlich, wenn Leute kompetent mit ihrem Handy umgehen, mit ihrem Telefon, zum Beispiel meine Frau ist auch sehr oft am Telefon, die schafft da aber wirklich viel mit so, und dann ist es ja nochmal besser, als wenn Leute sehr viel Zeit mit dem Telefon verbringen und da wenig schaffen. Das gibt's da auch. Das
gut. Gut. Ne? Gut. Aber, ich gebe mich geschlagen. Aber ohne Hinweis, dass es Trauer zur Folge hat.
Weil ich so ein Kind, weil ich so ein Kind der 90er Jahre bin, gibt einen wunderschönen Song von Massive Töne, der heißt Zeit. Und den finde ich sehr schön. Da gibt es auch einige wunderbar zitierbare Passagen drin, die ich jetzt aber nicht hier parat habe, aber hört euch den mal an. Zeit, massive Töne. Tue ich auch in die Shownotes. Wir tun viel in die Shownotes.
Heute machen wir vieles in die Shownotes, ja.
Ja, unser eigenes kleines Archiv. Ne? Das ist dann unser
sozusagen. Ein Zeitarchiv. Genau. Na gut. Ich danke dir. Es war sehr, sehr abstrakt und kompliziert heute, aber ich habe es genossen.
Ich auch, wie immer. Hat Spaß gemacht.
Ja, also, bis bald. Ne?
Eine ruhigere Folge mal, ohne einen keifenden Martin, würde auch mal schön.
Ich meine, das ist ja bisher nur ein einziges Mal vorgekommen, dass du etwas heftiger wurdest. Insofern muss man das auch nicht überbewerten.
Grüß also, die Mama und mach's gut, ne?
Ja, grüß du auch deine Familie. Ne? Tschüss.
Jo, bis dann, tschüss.